Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier in Frauenfeld. Und wir dürfen heute jetzt diesen Vortrag, es geht um, wo sind die Altlasten in meinem Leben versteckt? Das ist ein wichtiger Vortrag, weil oft einmal ist vieles in unserem Leben versteckt. Und wir bitten Maria, dass sie hilft durch den Heiligen Geist, denn sie sendet, sie ist die Braut des Heiligen Geistes und alle Engel und Heiligen. Und ganz besonders in diesem Monat, in dem wir das kostbare Blut verehren, möge es auf uns herabkommen. Der heilige Erzengel Michael uns abschirmen, damit wir ganz im Frieden sein können und ganz gut und innerlich diese Wege verfolgen, wo noch irgendetwas in unserem Leben abgelagert ist, noch nicht in Ordnung ist, wo vielleicht Dinge sind, die müssen vor Gott, die müssen hier in die heilige Beichte, weil dort tut Gott die größten Wunder. Dort werden die Altlasten versorgt. Dort ist die große Müllverbrennungsanlage Gottes. Ich sage geradezu immer, und der Nachschub muss rollen, also sündigt aber nicht drauf los, gell? Also das habe ich jetzt nicht gesagt. Nicht, dass er das falsch versteht, dass Jesus immer genug hat, dass diese Müllverbrennungsanlage Gottes, seine unendliche Barmherzigkeit, immer dieser Ofen brennt, sondern man möglichst wenig sündigt, aber da muss man alles aufräumen innerlich, was noch so abgelagert ist und was so alt ist. Und was schon lange drin hängt, wo du immer mit in der Weise zu tun hast, dein Leben. Und da dürfen wir ein bisschen das ganze Leben anschauen, aber zuerst beten wir. Allmächtiger Gott, wir bitten dich jetzt um deinen Segen, um deinen Heiligen Geist. Erfülle diesen Raum mit deiner Herrlichkeit und zeige uns in deinem Heiligen Geist, wo diese Altlasten verborgen sind in unserem Leben, damit sie wir dir geben dürfen. In der unendlichen Barmherzigkeit deines Sakramentes der heiligen Beichte. Und du sie wegnimmst vom Menschen. Denn du kannst den Menschen nicht ertragen, wenn er etwas in sich hat, was dir nicht gefällt. Du willst den Menschen schön machen, gut machen, heil machen. Du erträgst es als Vater nicht, dass der Mensch mit Sünden umhergeht und Altlasten in sich hat, sondern du willst ihn schön machen, wie du selbst bist. Und dazu segne uns der allmächtige Gott auf die Fürsprache der Mutter des kostbaren Blutes im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Als erstes, wir kennen diese Altlasten, meine Lieben, eben aus dem profanen Leben. Der unbedachte Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen führte in der Vergangenheit häufig zu Boden- und Grundwasserverunreinigungen, habe ich gelesen im Internet, ich habe nachgesurft ein bisschen. Die daraus resultierenden Altlasten müssen heute aufwendig beseitigt werden. Aufwendig. Ich erinnere mich noch, ich bin in die ehemalige DDR gefahren, nach Częstochowa. Und da ist man durchgegangen und dann hat mir jemand gesagt, nebendran auf dem Beifahrersitz, schau mal dahin, da war eine riesige Halle, die ging über 1 Kilometer Länge. Und was ist denn das, fragte ich. Ja, da liegen Altlasten im Boden und es muss alles aufgegraben werden. Man muss ein Dach darüber bauen, 1 Kilometer lang. Ich bin eine ganze Zeit daran durchgefahren, an dieser Halle. Und da darf kein Regen hinkommen, sonst sickert dieser Altlast, dieses Gift, das in den Fässern oder sonst irgendwas ist, noch tiefer in das Erdreich, da kostet es immer noch mehr Geld. Und das ist eine tickende Zeitbombe. Das ganze Grundwasser ist in Gefahr in dieser Gegend durch diese Altlast. Und dann begann etwas in mir zu reden. Es ist immer so, wenn es eben in dem Profanen etwas ist, alles gleich, das sind Gleichnisse, die uns geschenkt werden. Ihr müsst immer aufmerksam sein, dass das, was im Alltag so ist, was ihr hört, eben auch im Internet lest, wo er vorbeifahrt, wo euch jemand erklärt, da muss Gott sprechen in diese Situation. Er verwendet alles. Alles ist ein Gleichnis. Da knetet eine Frau einen Teig und Jesus macht ein Gleichnis daraus. Da pflügt eben der Bauer auf dem Acker und Jesus macht ein Gleichnis. Da findet einer einen Schatz und er macht ein Gleichnis daraus. Da ist eine Hochzeitsfeier und wieder macht Jesus ein Gleichnis daraus. Alles ist für ihn letztlich ein Gleichnis für das Übernatürliche, weil alles auf ihn hin geschaffen ist. Deswegen ist es so wichtig, ins Profane hineinzuschauen und dann Gott sprechen zu lassen. Und er hat innerlich gesprochen. Und irgendwie ist mir bewusst geworden, ist es nicht so? Und ich dachte dann in die eigene Seelsorge, was lagert nicht alles in den Menschen? Und was ist nicht alles abgelagert in den Menschen? Was für Fässer lagern da unten im Bauch, in der Bauchgegend? Man könnte sagen, was ist das für ein Fass? Man könnte darauf lesen, Hass. Oder auf dem nächsten Fass da unten drin, Wut. Und dann Zorn. Und manchmal sind so voller Rache, dass es unten drin steckt. Da braucht nur eine kleine, etwas Kleines kommen, da explodiert alles. Weil ein Grundpotenzial der Aggression da ist, weil der Mensch abgelagert hat. Er hat es rein gefressen. Und wisst ihr, was so die Symptome all dessen sind? Lähmung, Angst, Traurigkeit. Man hat keine Freude mehr. Wenn das unten drin hängt, wenn du Dinge nicht verkraftet hast, dann wird es ganz, ganz problematisch. Und du hast nur geschluckt und alles hinein, innen hinein, in dich. Und dann ist abgelagert. Und das muss alles raus. Es darf nicht unten drin bleiben. Das Neid, das Eifersucht, das ist Unversöhnlichkeit, Unverzeihlichkeit, Nachtragen. Das sind alles Fässer, wie man sie bezeichnen kann. Vielleicht auch ein Fass, das man benennen könnte mit eben Missbrauch. Missbrauch an Seele und Geist. Vielleicht Unterdrückung, Unterjochung, Zurücksetzung. Bist wie ein Aschenputtel eben von deinen Eltern behandelt worden. Von deinem Vater, immer unterdrückt, nie gefordert, das hängt unten drin und kommt immer wieder in ähnlicher Situation hervor. Wenn du sehr attackiert wurdest, als kleines Kind zum Beispiel, und hast immer Angst vor deinem Vater oder deiner Mutter gehabt, wisst ihr, wie das von sich geht, dann kommst du in die Autorität, vielleicht am Arbeitsplatz, und dann tritt einer dominant, aggressiv, unterdrückend, eben in einer Festigkeit. Und was passiert mit dir? Du erschrickst und gehst letztlich in die Situation zurück und alles, was du abgelagert hast in dir, kommt wieder hoch in einer Ähnlichkeit. Dann erzitterst du. Du kannst kein Wort mehr sagen. Es kommt nichts mehr aus dir heraus. Das ist ein großes Problem. Und da erkennen wir, wir müssen uns ganz genau beobachten. Und ich bitte euch, nicht, dass ihr Angst habt jetzt, sondern Gott wartet darauf, dass ihr all das zu ihm bringt, in die heilige Beichte, zu den Priestern, zu ihm. Es ist nicht der Vortrag dazu gemünzt, irgendwo euch niederzumachen, sondern Gott will euch frei machen. Wir dürfen diese Dinge ungeschminkt anreden, damit der Mensch sich aufmacht, dass er mit erkennt, dass der Heilige Geist dich anrührt und vielleicht bei Dingen, die ich gar nicht nenne, aber der Heilige Geist tu dich jetzt irgendwo dran erinnern. Da war auch etwas Ähnliches. Und du musst mit dem zu Jesus gehen. Immer wieder hinbringen. Manchmal geht es auch länger. Gerade bei der Versöhnung ist es so, dass es länger geht. Und dass du einen Prozess hast der Versöhnung, bis du von ganzem Herzen vergeben kannst. Das ist ein Prozess. Jedes Mal, wenn es hochkommt. Wenn es 7x70 Mal hochkommt, dann darfst du es jedes Mal Jesus bringen. Bis nichts mehr da ist, bis dieses Fass ausgelaufen ist und kein Gift mehr da ist. Du bist versöhnt aus ganzem Herzen. Und Dinge, die ganz früh passiert sind, aus der Erfahrung, auch aus der Psychologie, ist es so, dass sie am längsten gehen, gerade das, was im Mutterschoß geschehen ist und das, was in der Kindheit geschehen ist. Das sind Dinge, die ganz lange durchhalten. Wir dürfen jetzt von Anfang an ein bisschen anfangen, um in diese Bereiche hineinzukommen, wo die Altlasten liegen können und wo sie verborgen sind. Und der Herr will sie haben, sonst geht es nicht auf. Dann, wenn alles aufgearbeitet ist, geht dein geistliches Leben auf. Egal, wie es außerhalb aussieht, du darfst diese Freude und diesen Frieden in dir haben. Und du bist für diesen Frieden und für diese Freude und für diese Gotteskindschaft bestimmt. Und wir dürfen ein bisschen helfen, dass all das weggeht, was eventuell sein kann. Da habe ich die Möglichkeit der pränatalen Altlasten, das heißt der vorgeburtlichen Mutterschoß. Da wissen wir, da ist eigentlich das, was du noch weißt, vielleicht von deiner Mutter, wie ein Eisberg. Der obere Teil, das ist vielleicht ein Zehntel, der rausschaut, und der Rest, der ist eigentlich verborgen. Und der ist wirklich oft einmal schwierig, ihn zu sichten und dran zu kommen. Aber wir dürfen ein bisschen hineinschauen aus den Erfahrungen. Aus der Forschung wissen wir, dass alles eins zu eins beim Kind ankommt, was die Mutter erlebt. Das ist ganz, ganz wichtig. Es kommt alles eins zu eins an. Wenn jetzt zum Beispiel die Schwiegermutter jetzt die eigene Mama von dir unterdrückt hat, unterjocht und immer wieder kaputt gemacht hat. Ich habe es schon oft so erlebt. Wisst ihr, was da ein Problem ist? Du hast sogar etwas im Mutterschoß abbekommen. Wenn du in diese Situation kommst, fragen dann diese jungen Menschen, warum ich immer erschrecke, wenn mich jemand unterdrückt. Warum zitter ich zusammen? Ich kann mich nicht mehr rühren. Ich kriege kein Wort mehr raus. Ich bin wie gelähmt, weil ich das nicht ertrage. Und dann frage ich oft, wie war es bei deiner Mutter, als sie schwanger war mit dir? Ist da jemand gewesen, der sie unterdrückt hat? Da kommt es heraus. Und sie sagen, ja, die Schwiegermutter hat meine Mama unterdrückt. Hat sie kaputt gemacht, gequält. Vielleicht ist der eigene Mann gewesen mit Alkohol. Vielleicht ist er patriarchalisch gewesen und hat nur gedacht, sein Pascha herauszuhängen und immer nur einseitig die Bibel zu lesen, eben die Frau soll dem Mann untertan sein, und er lebte das aus, aber hat nie gelesen, dass er die Frau lieben soll wie sich selbst. Und dann kommt es wieder heraus, dann kommst du in diese Situation und da liegt eine Verwundung. Und wenn das so ist bei dir, bring das zu Jesus, das ist eine Altlast, das steckt wie in den Knochen drin. Und da muss gebetet werden über all diese Situationen, die da im Mutterschoß schon grundgelegt sind und dann nachher du wahrscheinlich noch in der Kinderzeit, in der Jugendzeit immer wieder gesehen hast. Und dann nochmal diese Wunden immer tiefer wurden, immer tiefer wurden. Und das steckt in dir. Und deswegen reagierst du dann immer so. So auffällig. Ihr müsst an die Auffälligkeiten denken, da wo du nicht im Griff hast. Das ist das Entscheidende, auf das es ankommt. Also es kommt eins zu eins an. Ich habe jetzt oft mal dieses schon, das Beispiel gebracht, die Angstschwangerschaften zum Beispiel, das Beispiel mit der Tiefgarage. Da ist eine Frau, eine gestandene Frau, es war ein bayerisches Weibsbild, wie man so sagt, ist in einem Auto in eine Tiefgarage gefahren. Und dann ist natürlich dunkel geworden, oder? Gerade zum Hineinfahren musste bremsen und Stopp machen. Sie konnte nicht weiterfahren. Das hat sie so erinnert und sie ist eine Wahnsinnspanik gekommen. Und dann ist sie zum Priester gegangen und hat gesagt, ich kann nicht in die Tiefgarage. Ich bin sonst ein gestandenes Frauenbild, oder? Und stehe in meinem Leben, stehe in meinem Beruf, stehe als Hausfrau da und als Mutter von Kindern. Aber stell dir mal vor, da kommt eine Angst hervor. Wo kommt denn das her? Und der Priester hat ein bisschen eine Ahnung gehabt und hat gesagt, wie sah es bei deiner Schwangerschaft aus? Ja, die Mama hat mir erzählt, ich bin so und so lang im Geburtskanal stecken geblieben, bin nicht mehr vor, nicht mehr zurück. Und sie dachten schon, meine Mutter stirbt und ich auch. Versteht ihr? Und dann hat sie sich daran erinnert, genau an das, wo sie in dieses Dunkle hineinkam. Sie kommt nicht mehr heraus. Und dann kamen diese Ängste auf einmal heraus. So seht ihr, es kommt alles eins zu eins an und da muss gebetet werden. Der Priester hat gebetet und sie konnte für immer in die Tiefgarage fahren, ohne Probleme. Sie musste dort wieder zurückfahren, hat das Auto oben hingestellt, konnte nicht mehr weiter in die Tiefgarage. So geht es auch manchen, wenn sie in einen Tunnel kommen. Dann kriegen sie Ängste und können nicht mehr weiterfahren, kriegen Schweißzustände. Und da ist es auch manchmal so, dass gerade die Kinder stecken geblieben sind im Geburtskanal und es nicht mehr vor, nicht mehr zurückgeht. Dann hat man Angst, dann kommen diese Ängste hoch. Das sind die Altlasten, die da sind, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Oder ein Beispiel, man weiß es, wenn die Mütter, das ist jetzt eigentlich schon länger her, im Luftschutzbunker waren und sie hören das Motorengeräusch, und die Kinder waren eben im Mutterschoß und dann gehen die jetzt in den Urlaub, vielleicht nach Mallorca oder sonst wo hin und fliegen und hören das Motorengeräusch des Flugzeuges. Und sie können nicht in den Flieger einsteigen, weil sie werden wieder erinnert an das, was sie im Mutterschoß hatten. Und die Mütter haben natürlich wahnsinnige Ängste gehabt, dass sie umkommen, dass sie total zusammengebombt werden. Und diese Ängste der Mütter haben sich ganz auf das Kind übertragen. Das sind Altlasten, wo da sein können. Also denk da mal nach, was deine Mutter zu dir eben gesagt hat. War es schwierig in der Schwangerschaft? Wie ist die Geburt gegangen? Wie war die ganze Schwangerschaft? Ist deine Mutter gelegen, dass du überhaupt auf die Welt kommen konntest? Und so weiter und so fort. Denke mal nach, das sind Dinge, die ganz, ganz wichtig sind, die dürfen in das Gebet. Und vor allen Dingen, Jesus ist ja in diese Mutterschoß gekommen. Er ist auch Flüchtling gewesen nach Ägypten. Was meinst du, was Maria durchgemacht hat? Und wie das Heil für uns bringt, für diese ganzen 9 Monate, dürfen wir eben wieder in diese Mutterschoß Mariens, auch in unserer Schwangerschaft, so bete ich oft im Heilungsgebet, ich bitte darum, dass der Mutterschoß meiner Mutter im Mutterschoß Mariens gegenwärtig sein darf. Und dass alles geheilt wird, diese ganzen 9 Monate. Ich habe es auch mal so gemacht und habe gebetet, Jesus, ich gebe dir den 1. Monat und reinige du alles. Ich gebe dir den 2. Monat, reinige du alles. Ich gebe dir den 3. Monat und dann ist diese Frau, eine erwachsene Frau mit Kindern, in eine embryonale Stellung gegangen, ist zusammengezuckt und hat nur noch gezittert. Und dann ist in diesem, meistens ist es so, 2. oder 3. Monat, dass die Mama weiß, jetzt ist sie schwanger. Und da war irgendetwas, vielleicht nicht etwas, wo die Mutter es angenommen hat, vielleicht der Vater nicht. Und da ist schon ein Nein auf diesem Kind gelegen. Und deswegen zittert es. Zittert, ich darf nicht leben. Ich darf nicht sein. Sie wollen mich nicht. Und sie zittern, verloren zu gehen. Das kann sich durchziehen. Ein ganzes Leben. Ich lebe immer nebendurch. Ich habe Angst. Ich bin nicht gewünscht. Ich darf nicht auf dieser Welt sein. Ich komme nicht ins Leben. Sie wollen sogar weggehen aus dem Leben. Sie haben manchmal auch tiefste Selbstmordgedanken teilweise, weil ein Nein auf ihnen liegt. Das ist ein großes Problem. Vielleicht eine Situation, wie es auch war, wenn dieses Nein auf dem Mutterschoß schon liegt für das Kind, was da passieren kann. Zum Pater Burb ist auch eine Frau gekommen. Wir wissen nicht mehr, was wir tun können. Das Kind schreit Tag und Nacht und die Mutter war schon vollkommen am Ende. Sie war wirklich jene, die abgemagert ist und das Kind hat geschrien Tag und Nacht. Ihr wisst es, was da passieren kann, was die Mütter durchmachen. Ich habe es selber auch erlebt. Die sind ganz geladen, aggressiv und dann kommen sie noch her und sagen, ich bin noch aggressiv gegen mein eigenes Kind. Ich bin so kaputt und so mit den Nerven unten, dass ich sogar gegen mein Kind, das ich liebe, aggressiv bin. So bin ich herabgekommen. Machen Sie doch etwas, Herr Pfarrer. Können Sie nicht helfen? Was soll ich tun? Und beide sagen. Und irgendwo ist so in den Gaben der Erkenntnis ein Wort gekommen. Da war noch eine Frau dabei, eben die Gabe der Erkenntnis hatte. Und dann sagte diese Stimme innerlich, Abtreibung. Es war eine gläubige Familie. Es war unmöglich. Die sind voll im Glauben gestanden. Man hat es wieder verworfen. Und trotzdem, es kam immer wieder dieses Wort, Abtreibung. Dann irgendwann hat man den Mut gefasst, zu fragen, könnte es sein, dass sie sich mit dem Gedanken getragen haben, abzutreiben? Und da kam es heraus von beiden. Ja, wir haben ein Haus gebaut und ich konnte nicht mehr arbeiten, ich bin schwanger geworden. Und als das Kind da war, habe ich mich getragen mit dem Gedanken, es abzutreiben. Und mein Mann auch. Und es ging eine ganze Zeit lang, bis wir uns durchgerungen haben, das Kind nicht abzutreiben. Was machte man? Jetzt hat man die Ursache erwischt. Das, bei Kindern geht es ganz schnell, das ist wunderbar. Bei Kindern, unheimlich, da reicht ein kurzes Gebet. Wir haben kurz gebetet, genau in das hinein, die Todesangst Jesu, das Blut der Todesangst über dieses Kind ausgerufen, das Ja Gottes auf dieses Kind gelegt, das Nein der Eltern, sie haben bereut und haben Gott um Verzeihung gebeten und haben dieses Ja auf das eigene Kind gelegt. Mit dem Ja Mariens, mit dem Ja Gottes des Vaters und mit dem Ja Jesu Christi. Und das Kind hat geschlafen wie ein Murmeltier, hat nie mehr geschrien. Ganz normal. Was das für Auswirkungen hat, versteht ihr? Und wie geht es dazu? Wie oft ist es so, dass gerade jene Situationen sind, wo man denkt, oder wie ich es erfahren habe schon, dass Mütter eben vom Stuhl runtergesprungen sind und wollten, dass das Kind weggeht oder warme Bäder gemacht oder sonst was, was man alles macht. Versteht ihr, was man alles eben so nebenbei einmal mitbekommt, dass es so sein kann, was da gelaufen ist. Was meint ihr, was die Kinder mitgemacht haben? Da muss gebetet werden, weil diese Kinder haben eine Altlast auf sich, ein Nein. Und wir sind für das absolute Ja bestimmt. Maria, die Mutter Jesu, hat das absolute Ja gesagt zu ihrem Sohn. Und dieses Ja lag immer auf ihrem Sohn. Es ist der Erlöser gewesen, der Sohn Gottes. Ja, er darf kommen. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Das ist ganz wichtig. Und wir können das wieder ersetzen, wenn da ein Nein auf uns liegt, darf das Ja Gottes, was habe ich da schon erlebt? Ich sage es euch, wenn dann dieses Ja hineingebetet wird und auf das Kind wieder gelegt wird, auf einmal können sie wieder leben. Ich habe jetzt erst vor kurzem bei einem charismatischen Gebetstag für jemanden gebetet, es ist außerhalb der Beichte, deswegen kann man es auch sagen, und da war es einfach so, dass eine Frau kam und sagte, mein Sohn, es ist furchtbar. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Er rennt von einer Katastrophe in die andere. Drogen, er ist depressiv, er will sich umbringen, er lebt nicht mehr. Richtig, in der Gesellschaft, er sondert sich ab, er ist ein Einzelgänger, zieht sich zurück. Und so weiter und so fort. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Er ist aggressiv gegen mich und meinen Mann. Er hasst uns. Dann habe ich eines gefragt. Wie war es denn in der Schwangerschaft? Und dann sind schon die Tränen herabgeflossen. Ja, wir wollten ihn nicht. Wir wollten ihn nicht. Wir haben gebetet. Genau den Punkt getroffen. Der Heilige Geist hat es gezeigt. Und das trägt dieser junge Mann wirklich mit. Da liegt ein Nein auf ihm. Wir sind doch zum Ja bestimmt von Gott. Wir dürfen nicht als Eltern dieses Nein sagen. Nicht einmal in Gedanken. Bitte Gott um Vergebung. Bitte Gott um Vergebung, wenn es so ist. Wenn wir es auch getan haben. Er kann das Ja im Nachhinein, weil in Gott ist alles im ewigen Jetzt. Und wir können das Ja hineinbeten in diesen Jungen. Ich bin mir sicher, dass dieser Junge geheilt wurde. Bin er wieder weggegangen. Die hat geheult wie ein Schlosshund, diese Frau. Ich sage, wo haben Sie das gewusst? Er sagt, wissen Sie, wir haben ein bisschen Erfahrung, was so läuft, oder? Haben wir schon, wir Priester, ein bisschen haben wir schon Erfahrung. Und das hat mir irgendwie der Heilige Geist eingegeben, dass ich diese Frage stellen soll, aus der Erfahrung. Und das war so gewaltig, was da geschehen ist in diesem Gebet. Da ist so die Gnade herabgekommen, die Liebe Gottes, dass das aufgeräumt wird. Eine typische Altlast. Eine typische Altlast, die weggeräumt werden soll. Und was sie für Auswirkungen hat. Unheimlich. Ein weiterer Punkt einer gewaltigen Altlast, die mir immer mehr bewusst wird, meine Lieben, das hat mir Gott im Tiefsten auch gezeigt. Er hat mich richtig im Geiste geführt, ganz tief geführt in diese Problematik hinein. Wisst ihr, der Mutterschoß ist oftmals der gefährlichste Ort. Eigentlich soll das der Ort sein, der Entgegennahme des Lebens. Ist er aber nicht mehr. Sondern er ist oftmals ein Ort des Todes geworden. Weil wir haben die Verhütungsmittel seit 1965, erkennen den Pillenknick, sind nur noch 1 bis 2 Kinder seit dort und es ist gewaltig, was da geschieht. Mir wurde es immer mehr bewusst. Wie viele Kinder entstehen, weil die Pille früh abtreibend ist? Wir wissen es aus der Forschung und auch von den Ärzten her, auch von meinem Studium als von meinem Lebensrechtler, dem Moraltheologen, der war wirklich ein Experte, der gesagt hat, alle 3 Monate, wenn Frau und Mann zusammenkommt und nimmt die Pille oder auch die Spirale, wird etwa eine befruchtete Eizelle ausgeschwemmt. Es entsteht also ständig Tod. Und das wurde mir auch irgendwo bewusst und als Beweis gegeben. Das darf ich auch erzählen, da war eine Frau, die ist als oft einmal zu mir gekommen und der Mann sagte, du, sie riecht als immer so in ihrem Intimbereich, aber sie pflegt sich. Warum ist das so? Woran kann das liegen? Und irgendwo durch einen Freund, einen Priesterfreund, kam eine Broschüre über die Verhütungsmittel auch zu ihnen. Und dann stand genau das drauf, dass etwa alle 3 Monate eine befruchtete Eizelle weggeht. Dann ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, ja, ich habe 10 Jahre die Pille genommen. Ja, wie viele Kinder sind das? Es war durcheinander. Meine Lieben, das sind 90% aller Frauen. In Deutschland, wie hier in der Schweiz, in Österreich, auf der ganzen Welt. Und dann sagte ich, ja, ich kann es dir nicht sagen, ich bin nicht so hellsichtig, ich habe nicht eine Gabe der Prophetie, dass ich dir sagen könnte. Aber bete du, dass Gott es dir zeigt. Und dann kam sie irgendwann zu mir und sagte, ich habe ein inneres Bild. Stell dir mal vor, eine riesen Schar von Kindern hat mir Gott gezeigt, die sind alle nicht zum Leben gekommen. Haben wir gebetet für die Kinder, haben auch die Taufe erbeten. Für diese Kinder, das sind namenlose Kinder, die keine Taufe haben. Sie können nicht in das seligmachende Licht Gottes kommen. Und dann war der Geruch weg. Auf den Tag. Weg. Verschwunden. So ist es mir auch gegangen, als ich mal gebetet habe bei einer Frau, dann kam sie heraus, da ist im Vortrag eben gesagt worden, In-vitro-Fertilisation, ihr kennt ja die künstliche Befruchtung. Jetzt bin ich ganz durcheinander, ich habe ein Kind bekommen. Und wie ist jetzt das? Ist da eins zu Tode gekommen? Dann sagte ich, Gott weiß es, beten wir. Ich bete für sie, Gott wird es zeigen. Und in dem Moment, wo ich anfange zu beten, laufen ihr die Tränen herab und sie hört nicht auf zu schluchzen. Und dann sagte ich, gute Frau, was haben Sie denn? Jesus hat mir ein Bild gezeigt, ich habe 3 Kinder gesehen und diese 3 Kinder sind zu Tode gekommen. Dann hat Gott es sofort gezeigt. Weil so und so viel töten sie, wenn nur eins zum Leben kommen soll. Manchmal entwickeln sich 3 und dann ist die Seele da und dann werden 2 einfach vernichtet, getötet, kaputt gemacht. Und dann muss dort, wo der Tod geschehen ist, muss das Kind aufwachsen. Jetzt stellt euch mal vor, jetzt kommen Kinder auf die Welt und das hat mir Gott gezeigt, so tief. Beim letzten Vortrag, als ich den Vortrag schon mal irgendwo anders gehalten habe. Warum? Ich habe mich immer gefragt, warum haben die jungen, kleinen Kinder in der Schule, überall auf den Schulranzen, auf den Schuhen, auf den T-Shirts, auf den Hosen, auf dem Schulranzen, Totenköpfe. Sie lieben eben den Tod. Sie lieben die Drachen. Sie lieben die Dämonen. Warum? Warum? Weil sie an einem Ort aufwachsen mussten, wo so viel Tod passiert ist. Und dieser Tod geht auf sie über. Und dann lieben sie das Gleiche in jenem Milieu, wo sie waren. Nicht in einem Milieu des Lebens, sondern in einem Milieu des Todes, an einem Ort des Todes. Ich weiß es noch, in meiner Pfarrei musste ich ein Restaurant einweihen. Und dann kamen wir bis ins Dachgeschoss und dann sagte auf einmal die Besitzerin, hier hat sich jemand aufgehängt. Und ich dann, zurückgeschrocken und habe dann wirklich der Weise ein bisschen innegehalten. Ist jemand gerne an einem Ort, wo jemand getötet wird? Denk einmal nach. Würdest du eine Wohnung nehmen, wo jemand umgebracht wurde? Nur einer? Jetzt stell dir mal vor, unsere ganzen Kinder, weil die Mütter nehmen alle Pille und zwischendurch sagen sie, jetzt ist mal ein Kind dran, aber da sind wie viele Tötungen geschehen im Mutterschoß, ausgeschwemmt, weg. Und die Kinder müssen heranwachsen an einem Ort, wo Tod passiert ist. Würdest du gern eine Wohnung nehmen, wo sich einer umgebracht hat? Aber unsere Kinder müssen an diesem Ort aufwachsen. Was ist das für eine Belastung? Wir müssen beten, meine Lieben, dass dieser Tod von den Kindern weggeht, dass sie den Tod nicht mehr lieben und dass sie das Dämonische nicht mehr lieben. Das hat nämlich Pater Burb auch immer gesagt, dort wo Abtreibung geschieht im Mutterschoß, da nistet sich der Tod ein. Du musst extra beten, damit der Tod aus dem Mutterschoß herausgeht und den Geist des Todes, den Geist der Vernichtung und Zerstörung und den Geist des Mordes. Aber der hängt an den Kindern dran. Deswegen lieben sie den Totenkopf. Und das ist mir so aufgegangen, diese Zusammenhänge. Und das ist eine Belastung unserer ganzen Kinder. Die ganzen Generationen sind belastet. Wir brauchen uns nicht wundern, dass unsere Kinder, wenn wir so etwas machen mit den Verhütungsmitteln, und es muss wieder gesagt werden, ganz deutlich gesagt werden, dass sie anhänglich an Okkultes sind, an Todesdinge, an Totenkult. Sie sind anhänglich an das Dämonische, ans Okkulte, ans Satanische, weil wir sie disponieren schon im Mutterschoß. Das ist ganz, ganz entscheidend. Ich glaube, es ist genug, wenn ich das sage. Es geht euch selbst auf, es ist so. Wir dürfen den Mutterschoß nicht mehr so verwenden. Wir dürfen ihn nicht verunreinigen. Wir müssen auf Maria schauen, die ganz Ja gesagt hat, auf das, für das Leben. Genauso ist es mit der Suchtgefahr, wenn Alkohol genommen wird oder Kinder im Alkohol gezeugt werden. Wie oft ist es auch, da muss man auch beten, wenn man zum Beispiel als Kind unehelich gezeugt wurde. Auch das will Gott wieder gut machen. Durch diese Zeugung, durch den Heiligen Geist, wo das Licht herabkam, dass dieser Moment, der in Sünde geschehen ist, eine Belastung für das Kind bekommt und dass Gott auch wegnimmt, diesen Makel. Manchmal hat man sie ja versteckt, diese Kinder. Sie durften da nicht sein. Sie wurden verheimlicht, bis fast vor der Geburt. Und das liegt auch auf den Kindern darauf. Auch habe ich ein Beispiel, wo es so war, dass während der Schwangerschaft zum Beispiel ein Todesfall passiert ist. Die Mutter, der schwangeren Mutter, hat sich vor den Zug geworfen. Und was passierte dann? Natürlich, das ist furchtbar. Als das Kind in die Schule kam, redete es nur über den Tod. Ich muss sterben, ich gehe in den Tod. Wie ist es, wenn man stirbt? Wie ist es in der Hölle? Wie ist es, wenn wir nicht mehr leben? Und so weiter. Das Kind hat sich nur noch mit dem beschäftigt, sodass die Klassenlehrerin schon auf die Mutter zukam und sagte, was ist denn mit Ihrem Kind los? Was machen Sie zu Hause? Erzählen Sie nur noch so Gruselgeschichten, dass das Kind nur noch von dem erzählt? Und dann hat es geklingelt. Was ist passiert in der Schwangerschaft? Und dann ist genau diese Auseinandersetzung über den Tod der eigenen Mutter auch auf das Kind gekommen. Und es ist da gewesen, bei diesem Kind. Und wie ist es passiert? Man hat nur wenig gebetet. Es ist verschwunden. Das Kind hat nicht mehr darüber geredet, hat sich nicht mehr auseinandergesetzt mit dem Tod, es war sofort weg. Bei Kindern geht es ganz schnell durch. Ist sehr, sehr wichtig. Auch wenn der Vater das Kind verlässt während der Schwangerschaft, sind furchtbare Dinge, das Kind kann sich meistens fast nicht binden an andere Partner, weil es immer Angst hat, dass der andere Partner abhaut. Und manchmal ist es so, dass gerade die Personen so klammern, dass der andere, der Partner, überhaupt es nicht mehr aushält, weil dann bricht der aus, der so geklammert wird, weil er immer Angst hat, ich muss den halten, der haut ja wieder ab, so wie mein eigener Papa abgehauen ist. Aber aus dem lebst du heraus. Manchmal ist es so. Jetzt dürfen wir den pränatalen Bereich einfach verlassen. Es ist wichtig, ein bisschen nachzudenken. Vielleicht sind viele Dinge, wenn die Eltern Okkultes gemacht haben, Esoterik gemacht haben, wenn sie weiß was für bei Geistheilern waren, das geht natürlich nicht. Hört als mal, was die Eltern so erzählen. Das ist ganz, ganz wichtig und bringt das einfach in die Beichte und die Priester sollen beten. Jetzt in der Kindheit ist es so, ich lese es einfach nur vor, wenn es zutrifft bei dir, dann lass es irgendwie in diese Barmherzigkeit Gottes kommen, wenn etwas von dem auf dir liegt. Zum Beispiel können Worte auf dir liegen von den Eltern, komm mir nicht zu nahe. Komm mir nicht zu nahe, keine Zärtlichkeit, keine Zuwendung. Die Menschen lassen keiner an sich dran. Du kannst nichts, eine Botschaft, die auf dir liegt. Diese Worte wirken, sind wie Flüche. Und sie wirken. Wenn aber die Eltern das Gute wünschen, du kannst es schon, dann segnen sie das Kind. Mit diesen Worten segnest du das Kind nicht, sondern diese Botschaft wirkt in diese Menschen. Und diese Worte müssen in die Beichte, die müssen ans Kreuz gebracht werden, dass es gebrochen wird. Im Namen Jesu. Und dann können diese Menschen wieder aufblühen, wenn diese Dinge auf ihnen liegen. Du bist dumm. Tu es nicht. Immer wirst von allem abgehalten, wie unter einer Glasglocke wirst du erzogen. Du darfst dir nichts zutrauen, du darfst auch keine Fehler machen vielleicht. Alles, was du anfasst, geht schief. Lass mich das machen. Deine Schwester und dein Bruder ist besser. Du kannst einfach nicht richtig denken. Wie viele sind dann wirklich fast so dumm und sagen dann zu sich noch selbst und glauben es selbst, ich bin halt dumm. Weil sie ständig gehört haben, du bist halt dumm, du kannst nichts. Jeder kann etwas. Jeder hat Gott einzigartig erschaffen. jeder Talente, die wunderbar und schön sind. Und die müssen gefördert werden. Lass das wegbringen bei Jesus. Du kannst einfach nicht richtig denken. Hätte ich dich nur nicht auf die Welt gebracht. Das sind manchmal ganz brutale Dinge, die dann gesagt werden. Du bist böse. Oder manchmal, du Satan. Wenn das schon ausgesprochen wird über die Kinder, hat nicht der böse Zugriff auf das Kind? Das sind negative Worte, die wirken wie Flüche. Manchmal wird es ausgesprochen von den Eltern, weil du übernimmst von deinen Eltern und dann sprichst du es, ohne nachzudenken. Und das wirkt bei den Kindern. Das wirkt. Das muss weg. Und lass es ersetzen durch alle Verheißungen, durch alles Gute, das Gott dir geben will. Oder Missbrauch, Beziehungsunfähigkeit. Wenn Missbrauch da ist, wie oft erleben wir diese Beziehungsunfähigkeit, diese Blockaden in der Sexualität, in Eheunfähigkeit, Angst vor der Nähe des anderen, schmutzig fühlen. Die missbraucht werden, fühlen sich immer schmutzig, weil sie befleckt sind. Sie fangen an, die Hände zu waschen und haben einen Putzzwang und einen Sauberkeitszwang, weil sie diesen Makel immer wegwaschen wollen. Sie wollen ihn wegwaschen. Er geht nie weg. Nur Jesus kann ihn durch das kostbare Blut abwaschen. Das sind Altlasten, typische Altlasten. Blockaden darüber zu reden, weil ja eben derjenige, wo vielleicht gerade diesen Missbrauch getan hat, du darfst aber ja nichts sagen. Da ist schon wie eine Blockade drauf und man trägt es unheimlich lang, bis ins hohe Alter und unter Umständen mit sich. Aber dort will Jesus wirken, das ist eine typische Altlast. Oder wenn man Doktorles gespielt hat, die Jungen untereinander, und dann haben sie irgendwie ausprobiert, das Geschlecht irgendwie zu finden. Auch das sind Dinge, die irgendwo Beschmutzungen bringen. Und auch Blockaden in der Sexualität. Es darf alles in der Weise zu Jesus. Auch das Mobbing im Kindergarten. Wie oft ist es so, dass schon schwache Kinder, so Kinder, die nicht so viel Selbstbewusstsein haben, die werden gehackt, gemobbt im Kindergarten und immer nur drauf. Dann geht es weiter in der Schule. Was für Verletzungen. Und man trägt es rum. Und wenn wieder eine Verletzung kommt, kommt alles wieder hoch. Was du schon im Kindergarten mitgemacht hast oder in der Schule mitgemacht hast. Wichtig ist auch bei den Eltern, wenn es bei dir ist, eine Übertragung des eigenen Ehrgeizes auf meine Kinder. Ich bin vielleicht zu kurz gekommen, ich wollte es zu etwas bringen und jetzt lege ich meinen eigenen Ehrgeiz, das, was ich schon immer sein wollte und ich habe es nicht geschafft, in meine eigenen Kinder. Wie oft habe ich das mal erlebt bei Menschen, wo der eigene Vater gesagt hat zu ihm, zum eigenen Sohn, du wirst es zu nichts bringen. Du taugst nichts. Alles, was du anfasst, läuft nicht. Und der hat sich zu Tode gearbeitet, dass sogar die Zähne herausgefallen sind. So hat er sich zu Tode gearbeitet, nur seinem Vater zu bezeugen, ich schaffe es. Merkt ihr, wenn diese Botschaften wirken, dann arbeitest du nur. Du wirst es zeigen, deinen eigenen Eltern. Aber diese Botschaft muss ausgelöscht werden in dir. Und wie viel haben Väter und Mütter in die eigenen Kinder hineingebrannt, richtig gebrannt und ich sage es als noch mehr, abgerichtet nach sich selbst, nach ihrem eigenen Ehrgeiz, nach ihren eigenen Vorstellungen. Und es muss wieder zu Jesus, damit du frei wirst. Denk einmal nach, was da alles war. Eben, wenn das dann so kommt, du musst der Erfolgreichste sein, du musst der Beste sein, du musst etwas bringen. Sie müssen alle sehen, dass ihr die Besten seid, wenn diese Botschaften drin sind. Das wirkt auch negativ. Die gehen alle dann so durch, ich muss es sein. Ja? Die haben wir dann unter Umständen in der Berufswelt Und da geht es mit Haken und Ösen durch. Altlasten, die müssen vor Gott. Oder die Botschaft der Mutter und des Vaters, das Lebensmotto, was du mitgibst. Den Kindern, vielleicht der Vater. Arbeit als Lebensinhalt. Der arbeitet nur, ein Workaholic. Und diese Botschaft ist in dir und du machst es genauso. Du arbeitest dich zu Tode. Und der eigene Götze ist noch die Arbeit. Und zu allem anderen hat man keine Zeit mehr. Diese Botschaft kann in dir sein. Übertragen, hineingebrannt vom eigenen Vater. Oder Herrschsucht, Dominanz, Unterdrückung. Oder Angst vor dem Vater. Eine Botschaft. Oder Wirtshaus und Alkohol. Oder du musst Erfolg haben, Macht und Geld, das sind die typischen Götzen. Oder Egoismus, nie endender Streitigkeiten. Wenn das die Botschaften sind, die in der Familie waren, Altlasten, und du kommst nicht heraus und manchmal geht der Streit gerade so weiter, in der eigenen Familie und jetzt geht es schon weiter, bei den Enkeln, überall nur Streit, es hört nicht auf. Oder die Botschaft deiner Mutter, alles recht machen. Wie oft ist es mal so gewesen? Und du lebst genau das Gleiche. Deine Mutter hat gesagt, nur recht machen, nur ausgleichen. Halt die Klappe. Sag nichts. Ausgleichen. Oder Versklavung deiner Mutter durch den Vater vielleicht. Oder nur Leiden und Traurigkeit. Wenn du deine Mutter nur erlebt hast und du warst mit ihr in großer Gemeinschaft und du konntest es nicht ertragen, wenn dein Vater deine Mutter so niedergemacht hat, du musstest zuschauen oder umgekehrt, kann auch sein, gibt es auch, und du machst sie nieder. Und diese Botschaft ist drin und dann ist unten drin eine Wut und Aggression in dir gegen den Vater und die will Jesus weghaben. Das nimmst du mit in dein Leben. Das ist nicht gut. Oder nur auf Äußerlichkeiten Wert legen, wo man wieder vieles kompensiert, was man vielleicht an Liebe nicht bekommt. Geld, Kleider, Shopping. Wir wissen heute, der ganze Bereich des Patchwork-Familie oder unehelicher Kinder, was das für Probleme aufwirft, die wir noch gar nicht sehen können. Das sind gewaltige Dinge, wo alles drüber und drunter geht, auch mit der Gender-Revolution, die jetzt sich immer mehr breit macht, diese Auffassungen. Das ist ganz, ganz entscheidend, dass wir diese Dinge zu Gott bringen. Weiter. Die Altlasten in der Jugendzeit, in der Pubertät, Mobbing in der Schule, Enttäuschungen und Verwundungen in den Beziehungen. Es ist ganz, ganz wichtig, dort, wo der Mensch sich als erstes mal öffnet und liebt und wirklich jemand annimmt. Er sagt, das ist mein Herzblatt und ich öffne mich total. Merkt ihr das? Habt ihr alle durchgemacht, oder? War ihr alle mal verliebt, oder? Sitzt so richtig aus ganzem Herzen verliebt. Und dann hast du eine Abfuhr bekommen. Aber du wolltest ihn. Der und sonst niemand. Die oder sonst niemand. Und ich sage es euch genau in diesem Punkt. Was ist der Mensch bereit, wenn er so in der Liebe verletzt wird, für einen Fluch oder für Negativität auszusprechen? Zum Beispiel, der soll nie glücklich werden. Du willst immer noch mit ihm zusammen sein. Und du legst auf die andere Beziehung, wenn er vielleicht die Freundin nimmt oder den anderen Freund oder Bekannten nimmt, legst etwas auf ihn und du willst ihn immer noch für dich haben. Die eigene Ehe kann nie funktionieren, weil du immer noch verheiratet bist mit ihm. Du hast dich gebunden. Was kann man da nicht alles drauflegen und was wird da alles gemacht? Weil die Liebe so verletzt wird. Da hast du dich einmal geöffnet und dann lässt du den anderen nicht los. Oder die Altlasten, wo immer wieder da sind, wenn man Beziehungen hatte und diese Menschen waren belastet, wirklich belastet, dass auch Belastungen auf dich draufgekommen sind, dass das zu Jesus eben kommt.
Das ist ganz, ganz wichtig. Denkt einmal nach, was da gesagt wurde. Was vielleicht der oder die gesagt hat, was du selbst gedacht hast und so weiter. Und räum das auf. Weil da, wo die geliebt wird, wo man sich wirklich öffnet, da entstehen die tiefsten Verwundungen. Und da entstehen, schlägt manchmal die Liebe wirklich in einen Hass und in einen Fluch um. Und das muss wirklich gelöst werden. Dann die Drogen, Okkultes, Gläserrücken. Ich habe ein Beispiel. Da war ein junges Mädchen, da war noch Kaplan, direkt geweiht, frisch als Priester, komme ich heim, macht Primitsegen und so. Und dann heißt, kommen Sie schnell, Herr Kaplan. Meine Tochter hat Tischerrücken gemacht in der Schule. Und jetzt haben sie einen Geist gerufen, der geht nicht mehr weg, der will nicht mehr weg. Der hat gesagt, der geht nicht mehr weg. Tut sie segnen. Altlasten, versteht ihr. Wenn man sowas gemacht hat, Okkultes, Gläserrücken, da gehört der ganze Bereich Esoterik dazu. Qigong, Tai Chi, Reiki, Geistheilerei, Abbeterei, was da alles geschieht, es gehört alles da dazu. Das muss man wegmachen. Das muss in die Beichte. Das ist ein Verstoß gegen das erste Gebot. Dann ist er weggegangen, sicher. Wenn der Priester dann segnet, dann muss er weggehen. Aber der ist nicht weggegangen. Der hat gesagt, nein, ihm gefällt's, er bleibt. Und die Geister, die du rufst, die gehen nicht mehr weg. Dann der Bereich, die Altlasten in der Ehe. Wichtig ist die Versöhnung mit der Herkunftsfamilie. Wenn du irgendwo in dir eine Abneigung hast gegen deine Eltern, wo du vielleicht sagst, eigentlich wollte ich die Tochter oder der Sohn dieser Eltern nicht sein. Wenn das in dir ist, du schämst dich, zu ihnen zu gehören. Da ist etwas Furchtbares und Gott will, dass wir uns da versöhnen. Es ist ganz entscheidend. Wer Vater und Mutter ehrt, hat ein langes Leben. Wer Vater und Mutter ehrt, hat ein langes Leben. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da aufräumen und die Eltern lieben und sie segnen. Dass wir sagen, ich wünsche ihnen das ewige Leben. Ich vergebe ihnen aus ganzem Herzen, auch wenn die Verwundungen noch so groß sind. Ich segne sie mit aller Gnade. Ich bitte sogar stellvertretend für sie um Vergebung. Und das wirklich aussprechen, dann kommt Segen in dein Leben hinein. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann, ein ganz wichtiger Punkt ist der Zeitpunkt der Eheschließung. Wie oft ist es so? Ja, vielleicht hat man den Richtigen oder die Richtige, man kam nicht dran, sie hat sich nicht geöffnet, er hat sich nicht geöffnet und dann hast du jemanden kennengelernt, aber es passt nicht richtig und dann kam es dann doch zur Hochzeit. Aber vor der Kirche, dachtest du, ist nicht die Richtige oder es ist nicht der Richtige. Ich habe keinen Mut mehr, Nein zu sagen. Und dann gehst du aber trotzdem in die Kirche und machst das und in dir schreit Nein. Wisst ihr, was da rauskommt? Ein Chaos und manchmal die Hölle in der Ehe. Und diese Altlasten müssen zu Jesus, wo du nicht den Mut gehabt hast. Und viele sind es, mögen viele hören, viele sind es, die oft einmal innerlich genau wussten, es ist er nicht und sie ist es nicht. Du hast nicht mehr den Mut, alles ist vorbereitet, das Fest steht, die Wirtschaft ist bestellt, das Essen ist bestellt, alle sind da, ich kann nicht mehr zurück. Du kannst zurück. Und da passiert viel, sehr viel. Es sind richtige Altlasten und die müssen vor Jesus gebracht werden. Und da geht so viel Elend aus dann in die ganze Ehe und zu den Kindern. Dann der große Bereich der Verletzung der Sexualität. Mei, das ist so ein gewaltiges Gebiet, man redet nicht darüber. Aber da entstehen die meisten Verletzungen, manchmal auch gerade bei den Frauen, gerade in der Sexualität, weil der Mann halt eben immer will. Und dann manchmal die Frau eben nicht will. Und dann kommt man sich so benutzt vor. Und die Wunde innerlich wird immer größer, bis ich nicht mehr will. Bis ich nicht mehr will. Und der andere ist verletzt und du merkst es nicht. Dir ist es nicht bewusst. Und der andere entzieht sich. Manchmal ist es auch so, dass gerade bei den Frauen es vielleicht vorkommen kann, dass sie dann die Sexualität als Waffe benutzen, um wieder ein bisschen heimzuzahlen. Aber das ist nicht gut, sondern da muss eine Versöhnung da sein untereinander. Und man darf das nicht, dass man den anderen irgendwie bestraft. Man soll sich auch dem anderen nicht entziehen. Es sei denn, für eine Zeit des Gebetes zu obliegen, dann kommt wieder zusammen. Auf das euch der Böse nicht verführt. Der Mann hat das Verfügungsrecht über den Leib der Frau und die Frau das Verfügungsrecht über den Leib des Mannes. Wir sollen einander begegnen. Und ich sage als immer den Ehegatten, ich sage, ich habe aber keine Liebe mehr. Ich habe keine Liebe mehr. Dann sage ich zu ihnen, jetzt machst du eines. Bete, Jesus, lieb meinen Ehegatten in mir, so wie du ihn liebst. Und die Frau auch. Da springen sie an, die Frauen, wenn es um die Liebe geht. Jesus, liebe meinen Ehemann jetzt, so wie du ihn liebst, in mir. Und nimm Jesus ins Schlafzimmer mit. Und dann wird diese Sexualität wieder heilen. Da wirst du Freude daran finden, weil Jesus in dir dieses Sakrament und all diese Wunden, die da entstanden sind, in diesem heiklen, schwierigen, liebevollen Bereich, die tiefsten Wunden können dort entstehen, wieder heilt, weil die Liebe wieder einzieht in die Herzen. Ich lege es all denen, die es hören, zutiefst ans Herz, macht es so. Und das sind tiefe Wunden, redet niemand darüber. Aber tiefe, tiefe Wunden und Altlasten, dann trägt man es immer mit. Und dann wird es richtig zu einem Dauerzustand in dir. Und das ist nicht gut. Und da können wir rauskommen, dass Jesus das heilt, dass du dabei bist. Und dass er den Mann verändert, dass er nicht immer will. Dass er sich auch zurückhält. Dass er dann auf die Frau Rücksicht nimmt und dass es wieder eine schöne Begegnung wird, weil die Sexualität soll eine schöne Begegnung sein, eine wunderbare Begegnung. Eine Begegnung, die auch der Vereinigung hier in der Eucharistie gleicht, wie es die heilige Hildegard sagt. Das ist vergleichbar, eine Begegnung. Man kann sich nirgends tiefer begegnen, wie gerade in dem, dass du dich vereinigst miteinander. Hier vereinigen wir uns auch. Das hat mit Liebe zu tun. Wer die Liebe lebt, fehlt hier. Der isst und trinkt sich das Gericht. Wer den Leib und das Blut unwürdig empfängt, ohne Liebe, da machst du alles kaputt. Die ganze Liebe zerstörst du. Und genauso, wenn du in der Liebe nicht mehr zusammenkommst in der Ehe, was zerstörst du? Das Eheband. Die Liebe, die zerstörst du. Das ist ein ganz heikler Bereich und da sind so viele Verwundungen. Wir müssen es wieder vorsichtig aussprechen. Früher war es ein Tabuthema, haben wir nicht drüber geredet. Wir müssen wieder ganz klar reden und liebevoll reden, dass die Menschen befreit werden, dass Jesus ihnen hilft und sperrt Jesus nicht aus dem Brautgemach, sondern hol ihn in dein Herz und dann begegne deiner Frau und du als Frau deinem Mann in Ehegemach. Dass es eine heilige Begegnung wird, so wie diese heilige Begegnung hier in der Eucharistie. Deswegen gegenseitige Versöhnung, eine Geschichte, die bis zum Tod oft einmal nicht endet. Wir müssen diese Versöhnungsgeschichte vorantreiben. Ein wichtiger Bereich ist auch noch, was ich wirklich sagen will, die Idealvorstellungen, die ich oft einmal mitbringe. Wir Priester, wisst ihr, wir kommen nach dem Studium in die Pfarrei mit wehenden Fahnen, ja, und jetzt willst du alle bekehren. Du hast so viel studiert und du sprudelst heraus mit deinen Worten und sagen, die müssen doch alle mitmachen, die müssen das alle kapieren. Aber dann merkst du, die kapieren das nicht, die wollen so bleiben, wie sie sind. Aber der Pfarrer soll ein bisschen mitmachen. Ja, dass eben die Beerdigung, für die Beerdigung gesorgt wird, für die Erstkommunion und für die Firmung und für den Sonntagsgottesdienst, wenn es ja mal danach ist. Aber mehr wollen wir nicht tun. Ist ja alles in Ordnung. Ja, so ist es. So ist es. Und du musst mitmachen. Du kommst da mit Idealvorstellung, so müsste deine Pfarrei sein. Und dann triffst du deine Braut in einem anderen Zustand an. Und dann die Braut noch zu lieben. Das ist ja noch das Höchste. Gell? Deine Braut zu lieben, die Pfarrei. So geht es auch in der Ehe. Da hast du eine Idealvorstellung von deiner Frau, so muss es sein. Aber du liebst immer die Idealvorstellung, aber nie die Wirklichkeit. Und du kritisierst sie, du machst sie kaputt. Du zerstörst sie, weil du dieses Bild in dir trägst als Mann und umgekehrt genauso. Aber du liebst immer nur das Ideal, aber nie die Wirklichkeit. Das habe ich immer gemerkt in meiner Pfarrei. Wenn du dann nicht umstellst und diese Idealvorstellungen zerstören lässt von Gott, damit du die Wirklichkeit deiner Pfarrei liebst, diese Seelen, die da sind, die liebt Gott nicht das, was ich mir vorstelle, sondern das, was du antriffst. Wisst ihr, was mit den Personen passiert? Die ziehen sich zurück, die kommen in der Welt nicht mehr zurecht, die finden keinen Anschluss mehr, weil das Ideal finden sie nicht. Ich habe das Ideal in meinem Herzen, das liebe ich und das genügt mir. Die sind nicht mehr bereit, hinauszugehen wie ein Sauerteig und die Gesellschaft zu durchsäuern. Sein anonym Christentum, eine Weltflucht, seine Fehlform des Christentums, räumt da auf seine richtige Altlast. Da machst du deinen Ehegatten wirklich kaputt. Du liebst ihn nie und du hast ihn nie gekannt richtig. Du liebst ihn nur, wie du in den Vorstellungen es gehabt hast. Und manchmal ist es so, wird es ja in der Werbung noch richtig angeheizt. Da muss er eben eine Frau so aussehen. Sie muss schlank sein und sie muss die besten Figur darstellen. Und wenn sie nicht so ist, dann fällt sie irgendwo das Raster durch. Wenn der Mann einen Bauch bekommt, gell, oder so, gell, wie es dann ist, und ein bisschen gemütlich wird und dann liebst du eben nicht mehr. Oder es flackt nur vor dem Fernsehen rum. Das ist echt schwierig. Da können Fehlformen da sein, die immer mehr gegenseitig sich verletzen. Wisst ihr, was da hilft? Wenn du ein Prinzip hast, und das hat Gott vorgelebt am Kreuz. Mir ist nur eines wichtig. Das ist die Botschaft für euch. Dass es dir gut geht. Und ich lasse es mir was kosten, dass es dir gut geht. Und mach es genauso in der Ehe. Lass es dir etwas kosten, dass es dem anderen gut geht. Und meine einzige Intention in der Ehe ist, dass es dem anderen gut geht und dann geht es mir gut. Wenn jeder vom Du her denkt und nicht vom Ich, meiner, mir, mich, genauso wie ich denken muss, wenn es euch gut geht, geht es mir gut. Wenn er sagt, Pfarrer Fiemer hat sich wieder angestrengt, er versucht einen guten Vortrag zu machen, uns geht's gut, dann geht es auch mir gut. Auch wenn ich ein bisschen müde bin, oder? Und mir den Mund richtig fußlich geredet habe, die Wahrheit zu verkünden, gell? Aber es geht euch gut. Und wenn auch der Beichte es manchmal vielleicht mir schlecht geht, Hauptsache denen geht es gut. Was das heißt, was das ich erlebt habe als Priester schon, dass vielleicht am Ende nach 5 Stunden Beichte mir es schlecht geht. Und die springen weg und sagen, mir geht's klasse und ich stehe und mir geht's schlecht. Und dann noch zu sagen, in einer Liebe, es ist gut. Und dann schaue ich auf Jesus und habe gesagt, merkst du jetzt, was es mich gekostet hat? Manchmal geht es euch genauso so, den Kindern geht's gut und euch geht's schlecht, gell? Und ihr gebt euch vollkommen hin. Oder dem anderen geht's gut und er macht, was er will in der Ehe und dir geht's schlecht. Und er hält sich nicht an das Eheversprechen. Meine Herren, merkt ihr, was da sein kann? Aber das ist so wichtig, dass beide das Leben, das ist doch das Versprechen, in guten wie in bösen Tagen, wie dich ehren in guten wie in bösen Tagen. Wichtig. Dann Altlasten im Alter ein bisschen, die Enttäuschung der Kinder, der eigenen Kinder. Du hast alles gegeben und jetzt sind sie nicht so rausgekommen. Das ist manchmal eine große, große Verletzung bei den Eltern, bei den älteren Leuten und bei den Ehegatten. Oder wenn dann Trennungen passiert sind, der Ehegatten, und die Ehe ist auseinandergegangen, sogar noch im hohen Alter, wie da Verletzungen sind, bring sie zu Jesus, sind Altlasten. Manchmal können dann die Menschen nicht vergeben. Gott hilft dir zu vergeben. Gott hilft dir zu vergeben. Auch wenn man den Ehegatten verloren hat und verwundet ist, dass man ihn abgibt. Man sagt, Jesus, ich lass ihn los, er gehört dir. Und dass diese, ja, dann wieder die Freude in die Menschen einkehrt. Da müssen wir sehr, sehr gütig und barmherzig sein. Und als Letztes, wenn du dich versöhnst, und das will ich nochmal ganz akzentuiert sagen, wenn du dich versöhnst mit deiner ganzen Vergangenheit, es ist alles gut, was passiert ist. Manchmal wollen manche ein bisschen was wegkehren unter den Teppich. Sagt, nein, das Leben ist kaputt, ein Scherbenhaufen, es ist schief gegangen, das will ich nicht. Nein, sag, es durfte so geschehen. Und Jesus macht das Beste daraus. Er ist der, bei denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Guten. Und mit den Emmaus-Jüngern zu sprechen, auch über dein Leben. Musste das nicht alles geschehen, damit du so in deine Herrlichkeit eingehst, damit du den Platz bekommst, auch durch Leid und Kreuz, der Vater für dich bestimmt hat. Hast du mal dran gedacht? Das ist ganz entscheidend. Es durfte geschehen. Auch deine eigenen Fehler und Schwächen und dein Hinfallen und deine Sündhaftigkeit und dein Versagen, alles durfte so sein. Und die Menschen, die sich mit der Vergangenheit versöhnen, mit diesen Altlasten, das sind die glücklichsten Menschen im Alter. Die strahlen etwas aus. Sie haben einen Frieden und sagen sogar, ich freue mich zu gehen. Ich freue mich heimzugehen. Ich habe aufgeräumt. Und dann schaust du mal jene an, die nicht aufgeräumt haben. Dann tun sie kritisieren, verurteilen. Sie sind ständig am Nörgeln. Sie hassen sich noch. Sie sind nicht mit sich und mit der Vergangenheit versöhnt. Ich habe euch jetzt ein bisschen einen Einblick gegeben, was alles so sein kann. Seid jetzt nicht erdrückt, sondern bringt es Jesus. Und wenn er euch irgendwas gezeigt hat, bringt es zu den Priestern, da wo er hingeht, dass sie darüber beten und vor allen Dingen euch diese Befreiung schenken. Denn wir sind befreit zur Freiheit der Kinder Gottes. Habt keine Angst, Jesus steht da, wie er hier steht, und freut sich, wenn jetzt was aufgebrochen ist in dir. Und sagt, hey, da ist ein Punkt, da muss ich dran arbeiten. Dann hat sich der ganze Vortrag schon gelohnt. Wenn du zu ihm gehst, wenn irgendetwas aufgetaucht ist und vielleicht was nicht hier draufsteht, es macht nichts. Der Heilige Geist hat dich daran erinnert, und das ist wichtig. Und er wartet auf dich. Und Maria möge für dich bitten, dass noch vieles hochkommt. Und jetzt will ich euch eines sagen. Als ich diesen Vortrag gehalten habe, ich glaube im Frühjahr, im Februar, dann ging es 2 Monate, dass er bei mir aufgeräumt hat. Der hat mich ständig an Dinge erinnert, was in mir noch ist. Es hat nicht aufgehört. Und ich habe dann gedacht, ja, worum bin ich jetzt dran? Das ist doch für die andere gewesen. Aber ich habe gesagt, ja, du hast es gehalten. Jetzt muss ich bei dir zuerst anfangen. Du musst mit gutem Beispiel vorangehen. Und ich sag's euch, da ist gelaufen wie am Schnürchen. Und ein Ding nach dem anderen ist aufgegangen. Und da eine Altlast und da eine Altlast und da eine Altlast. Und dann bin ich immer wieder zum Beichten gegangen. Und es war gut. Tut es genauso. Das ist manchmal der Balg im eigenen Gesicht, den wir nicht sehen. Denn der muss von anderen gezeigt werden, damit wir zu ihm gehen. Das Verborgene, was im Menschen ist. Jetzt beten wir. Allmächtiger, ewiger Gott, wir danken dir, wir loben dich und preisen dich. Denn groß ist deine Herrlichkeit und du hast die Altlasten gezeigt und du hast deinen Heiligen Geist gesendet. Wir bitten dich, dass du all das jetzt schon nimmst, was aufgegangen ist im Herzen des Menschen. Dass es in deine Barmherzigkeit gelegt wird und ganz besonders in dein kostbares Blut, das schon im Begriff ist, alles zu erlösen, das alles abwäscht. Und dass es in deiner unendlichen Barmherzigkeit, in der Beichte und im Gebet dann vom Menschen weggehen kann und der Mensch frei wird. Wir danken dir. Maria möge alles erbitten und uns an alles erinnern, auch unsere Schutzengel, dass nichts verloren geht, dass Jesus gut arbeitet an dir. Er will dich schön haben. Er will dich so wunderschön haben, so ähnlich wie er selbst ist. Und das will er tun. Und da müssen diese Dinge weggeräumt werden. Jesus, tu es, mach uns schön. Mach uns wunderbar, so wie Maria, die schöne Tuta Pulchra ist, die ganz schöne, so wollen auch wir werden. Segne uns dazu, dass es geschieht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.